redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft, worin wir mit geringem wissenschaftlichen Anspruch über Neuigkeiten aus der Wissenschaft reden, mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein. Und wir haben schon Anspruch.
Ja, aber gering. Also ich. Also du. Also im Durchschnitt ist er mittel. mit mittlerem Anspruch. Also unser Anspruch, unser wissenschaftlicher Anspruch gleicht einer Normalverteilung.
Ja, nein. Also
meiner.
Ja.
Also ich bin ja nur Geisteswissenschaftler.
Ob man aus zwei Datenpunkten eine Normalverteilung konstruieren kann, habe ich gerade überlegt. Aber das ist schon wieder zu viel wissenschaftlicher Anspruch.
Also das stimmt allerdings, ja. Wobei selbst ich verstanden habe, was du damit meinst und auch vermute, dass das nicht geht.
Ja.
Wir kommen ja aus der schrecklichen Nummer jetzt wieder raus.
Mit schamloser Eigenwerbung.
Das, hast du wieder ein Buch geschrieben?
Ja, das auch. Ich glaube, ich habe sogar vom Verlag schon das Programm bekommen. Also theoretisch, also ich verrate noch nicht, was es ist, aber vermutlich durch nicht allzu engagiertes Recherchieren kann man vermutlich rausfinden, wann das Buch erscheint und wie es heißt. Ich wollte Werbung für Science Buster Shows machen, weil nämlich es demnächst eine Show gibt, bei der Publikums oder generell Interaktion der Öffentlichkeit gefragt ist und die würde ich jetzt probieren hier anzuregen.
Die Interaktion der Öffentlichkeit oder überhaupt den Besuch der Show?
Beides natürlich.
Ist es nicht
natürlich
immer ausverkauft?
Es kommt immer darauf an, also das ist halt, manchmal sind noch Karten übrig und manchmal ist es ausverkauft, manchmal nicht. Wie es jetzt gerade in Wien aussieht, um die Show, die es geht, weiß ich nicht, aber aus Künstlersicht ist es ja auch nicht schlecht, wenn dann irgendwie Menschenmassen vorm Theater stehen und nicht rein können. Also, ja. Nee, also es geht um Folgendes, es geht um das halb fast neue Konzept der Science Busters, das sich Battle Royale nennt. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir da schon drüber gesprochen haben mal.
Nee, kommt mir jetzt irgendwie nicht bekannt vor. Aber das heißt ja nichts, wenn mir nichts bekannt vorkommt.
Ja. Nee, also Science Busters, die sollten ja die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer ja schon mitbekommen haben, dass ich erstens da schon seit längerer Zeit Mitglied bin und dass Science Busters ein Theaterbühnenshow ist, wo Kabarettist und Wissenschaftler lustige Sachen über Wissenschaft erzählen, interessante Sachen über Wissenschaft erzählen, Experimente machen und so einen unterhaltsamen Abend im Sinne der Wissenschaft und des Humors bieten. Aber früher waren die Science Busters ja immer, bestanden immer quasi aus einem Kabarettisten und zwei Wissenschaftlern. Und jetzt mittlerweile, schon seit über einem Jahr, haben wir das Projekt deutlich erweitert mit deutlich mehr Wissenschaftlern. Also jetzt mittlerweile gibt es zwei Kabarettisten und derzeit fünf Wissenschaftler und die Zahlen steigen, also es kommen dann immer neue dazu.
Und sind das dann immer alle auf der Bühne?
Ja, na, dazu komme ich jetzt gerade. Also das, wie gesagt, das macht natürlich erstmal Sinn, weil früher waren halt nur zwei Physiker da und Physik ist zwar super, aber halt, es gibt ja noch mehr Wissenschaften als die Physik. Dann, jetzt haben wir quasi mich als Astronomen, dann gibt es eben noch einen Mikrobiologen, einen Molekularbiologen, eine Verhaltensbiologin, ein Chemiker und irgendwann haben wir uns gedacht, es ist ja eigentlich schade, wenn wir diese geballte Macht der Wissenschaft nicht auch so geballt auf die Bühne bringen und immer nur bei dem alten Konzept irgendwie ein Kabarettist und zwei Wissenschaftler auch halt an den wechselnden Besetzungen festhalten. Deswegen haben wir dann dieses Battle Royale Dings gemacht, das nämlich daraus besteht, dass wirklich alle auf der Bühne sind, also in dem Fall fünf Wissenschaftler und zwei Kabarettisten. Mhm. Und zwar gibt es dann immer ein Thema. Mhm. Und dann muss quasi jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin im Rahmen der Show probieren, zu erklären, warum seine oder ihre Disziplin die jeweils beste ist, um dieses Thema zu erklären. Also es ist dann so ein bisschen eben der Battle-Aspekt. Also man muss dann nicht nur seine eigene Wissenschaft möglichst dominant hervorstellen, sondern die anderen Wissenschaften auch möglichst dominant runtermachen.
Sehr gut.
Also im Rahmen des Lustigen natürlich. Also wir haben uns alle lieb. Aber es ist halt so, es ist so eine nette
Interdisziplinäre. Ist ein Theologe dabei?
es soll schon ein bisschen Wissenschaften geht. Also das ist schon, wir streiten uns da jetzt nicht irgendwie auf Messer und Tod, aber es geht auch schon so, dass halt einfach ein bisschen so, es ist halt schön, wenn man quasi ein Thema dann wirklich mal so umfassend aus vielen verschiedenen wissenschaftlichen Blickwinkeln betrachten kann. Also das ist schon ganz, ganz, ganz okay. Und wir haben das einmal gemacht im Anfang Dezember. Anfang November war das, glaube ich. Genau, da ging es um Leben. Also das Thema war Leben. Das bietet sich halt an. Vor allem den vielen Biologen und Chemikern und Astronomie, da kann ja jeder was dazu sagen. Und das hat schon recht gut funktioniert. Und jetzt haben wir für 12., also am Montag, 12. Dezember, passt natürlich das Thema Weihnachten. Und probieren herauszufinden, welche Wissenschaft am besten geeignet ist, um Weihnachten zu erklären.
Mhm.
Und um das
Theologie. Halt Wissenschaft.
und erklären. Also ja. Und um halt ein bisschen, doch noch ein bisschen mehr Pep in die ganze Sache reinzubringen, haben wir uns jetzt gedacht, wir machen in der zweiten Hälfte der Show, probieren wir Fragen zu beantworten. Ja, also das Theaterpublikum im Theater kann dann in der Pause irgendwie Fragen einen Zettel schreiben und oder auch halt jetzt, deswegen jetzt dieser auch Aufruf, also wer auch immer Fragen zum Thema Weihnachten hat und die von Wissenschaftlern beantwortet haben will, der soll die bitte uns mitteilen, also im Kommentarbereich oder per E-Mail sonst irgendwohin oder auf der Facebook-Seite oder wo auch immer und dann werden diese Fragen beantwortet, aber eben, wie gesagt, wieder mit dem Konzept, also es wird dann quasi so, wird dann live ausgelost. Das heißt, es kann dann sein, dass ich als Astronom eine Frage gibt, die einen kriegt, die eigentlich irgendwie eher in den Bereich der Chemie oder Biologie oder sonst irgendwas fällt. Und dann wird sich halt zeigen, ob ich dann quasi in Anwesenheit der Biologen dazu komme, mein mittelmäßiges biologisches Wissen auszubreiten oder ob ich dann niedergebettelt werde von den Biologen, die mir erzählen, dass ich Blödsinn rede. Und umgekehrt natürlich werde ich natürlich keine Hemmungen haben, allen zu erzählen, dass sie keine Ahnung von Astronomie haben, wenn sie astronomische Fragen beantworten. Also das, wie gesagt, es soll halt alles so ein bisschen spielerisch.
Wann war die die Vorstellung und wo?
Die Vorstellung findet am 12. Dezember statt in Wien, im Wiener Stadtsaal. Mhm. Und da, soweit ich weiß, gibt's noch Karten dafür. Also ihr könnt euch die gerne besorgen und gerne vorbeikommen. Was auf jeden Fall schon fix ist, dass ich glaube, der Chemiker macht auf jeden Fall Punsch und der Biologe kocht, glaube ich, Weihnachtskekse.
Okay, ich buche mich schnell.
Und also das wird es auf jeden Fall geben und dann halt, wie gesagt, jede Menge Experimente, also wie gesagt, sind coole Leute dabei, also ich bin dabei, dann eben cool. Helmut Jungwirth, ist jetzt Molekular- oder Mikrobiologe, ich verwechsel die beiden immer, das ist eine Molekularbiologie, Helmut ist Molekularbiologe. Dann gibt's Martin Moder, den werden vielleicht auch einige kennen, das ist ehemalige Europameister im Science Slam, Mikrobiologe, der auch vor kurzem ein cooles Buch geschrieben hat und der auch coole Sachen macht. Lisa Oberzaucher, die hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Sendung hier drüber gesprochen, auf jeden Fall, die ist die Ig Nobelpreisträgerin für Mathematik.
Ja.
Das war die ausgerechnet hat, da gibt's die Geschichte von irgendeinem marokkanischen Herrscher im 18. Jahrhundert, der angeblich 1200 Kinder gezeugt haben, sondern die hat ausgerechnet, ob das klappen kann oder nicht und hat dafür den Ig Nobelpreis bekommen. Und dann ist wieder Peter Weinberger ist dabei, das ist ein Chemiker und Martin Puntigam Kabarettist und Gunkel als Kabarettist, also Gunkel ist der ist so quasi der Linienrichter quasi bei der Battle, also der sitzt nebenbei und wenn ihm was einfällt, sagt er was, also der ist der offizielle Dazwischenredner und der dann nachher
hätte auch mich fragen können, das kann ich auch.
Und kann dann am Ende die Show dann halt zusammenfassen und probiert herauszufinden, ob es tatsächlich eine Disziplin gab, die jetzt dominiert hat oder nicht. Also wie gesagt, es ist alles immer ein bisschen chaotisch, weil natürlich so viele Leute auf der Bühne stehen, aber die letzte Show hat ziemlich Spaß gemacht und wir hoffen, dass uns die nächste Show über Weihnachten noch mehr Spaß hat. Also wie gesagt, wenn ihr wollt, erstens schickt Fragen über Weihnachten, zweitens kommt vorbei und drittens, das ist noch der dritte Punkt, wo Interaktivität gefragt ist, wir haben das immer auch diesen Battle-Aspekt noch ein bisschen mehr herauszustellen. Es gibt ja bei diesen Sportveranstaltungen, also bei den Boxkämpfen oder sowas, da gibt es ja immer vorher so Pressekonferenzen, wo sich die beiden Kontrahenten dann fertig machen.
Ali Boumaier.
Genau. Ja, genau. Sowas haben wir auch gemacht. Also wir haben jetzt schon bei Leben und jetzt bei Weihnachten hat quasi jeder so ein einminütiges Video aufgenommen, super, wo halt dann er probiert halt sich in den Vordergrund und die anderen in den Hintergrund zu argumentieren.
Und den ganzen Wissenschaftszweig mit dem Tode bedroht und solche Sachen.
Genau, ja, also diese, ich habe die in meinem Blog schon, also die sind ja schon vorab natürlich gemacht, weil es ja vorab schon ein bisschen die Stimmung heben soll. Die habe ich jetzt bei mir im Blog schon veröffentlicht, wie ist das, Trash Talk oder wie heißt denn das offiziell?
Keine Ahnung, Hip-Hop.
Ja, also wie auch immer, also das also diese Videos habe ich auf jeden Fall schon veröffentlicht und dann wäre es natürlich schön, weil wir haben zwar jetzt schon viele, viele Wissenschaften, aber halt es gibt noch viel mehr Wissenschaften und wenn ihr irgendwie meint, dass eure Wissenschaft besser ist als unsere Wissenschaften, dann nehmt auch ein Video auf und schickt das. Ich habe hier zum Beispiel beim Thema Leben hat mir schon jemand ein tolles Video geschickt, wo das ist ein Nachrichtentechniker, der dann gleich eingestiegen ist, was durchaus ambitionierter Einstieg ist, also irgendwie mit die Dominanz der Nachrichtentechnik für das Thema Leben zu argumentieren, aber hat er gemacht und habe ich auch veröffentlicht und wie gesagt, die besten Videos, die werden dann auch mit Freikarten für unsere Shows oder anderen Gimmicks beschenkt. Also gesagt, stellt uns Fragen, kommt zur Show oder schickt Videos, wo ihr eure Wissenschaft als die beste darstellt. das ist unsere Battle. Und wer keine Battle sehen will, ich muss bitte gerade im Werbemodus am 20.
Was mich ja viel mehr interessieren würde, ist, gibt es eigentlich mal einen Termin in Berlin?
Ja und nein. Also ich wollte gerade sagen, wir kommen jetzt vor Weihnachten noch einmal nach Deutschland. Und zwar am 20.12. sind wir in Frankfurt im neuen Theater Höchst. Da geht's aber, da spielen wir jetzt nicht die Battle-Show, sondern das normale Tourprogramm. Da geht's um Bier, also das Bierprogramm, wo wir die Wissenschaft des Biers aufarbeiten und wo ich dann auch Bier auf der Bühne mache, 30-prozentiges zum Trinken, und Helmut backt Laugengebäck.
30-prozentiges?
Ja, so 20.
Also Trockeneis dazu, oder wie machst du das?
Nee, es ist quasi so Eisbock.
Ja, aber du musst es ja relativ schnell dann kühlen jeweils.
Ja, na, das, da lass dich überraschen. Oder lass dich überraschen.
Genau.
Also wie gesagt, das ist in Frankfurt, und wir sind dann im neuen Jahr am 20. Januar in München, und Berlin ist in Arbeit. Also wir haben noch das nächste Jahr, wir haben glaube ich schon jede Menge Termine in Österreich überall. Da kommt ja auch unsere neue Show. Wir machen im März eine neue Show, die Wissenschaft von Game of Thrones. Gibt's dann.
Und muss man das dann gesehen haben?
Ich vermutlich nicht. Also natürlich macht es wahrscheinlich mehr Spaß, wenn man das gesehen hat. Dann hält man, ich habe jetzt auch schon, wir haben letztens schon PR-Fotos gemacht, wo man dann alle Leute, die da hat man immer gewusst, wer, also in Kostümen, und man hat immer gewusst, wer die Sendung kennt und wer nicht. Denn die sie nicht gekannt haben, haben immer gedacht, ich werde als Christkind oder als Prinzessin, als Märchenprinzessin verkleidet, obwohl ich natürlich Daenerys Targaryen war, mit Originalkleid und blonder Walle-Perücke. Schweigen.
Entschuldigung, mir ist gerade das Herz stehen geblieben.
Wieso? Nein, also es gibt ein Foto bei Facebook, also kann man sich angucken. Und das ist unsere neue Show, mit der haben wir, glaube ich, Anfang März Premiere, und kann gut sein, dass wir mit der auch nach Deutschland kommen.
Verstehe.
Und dann gibt's irgendwann im Herbst noch eine Premiere, da geht's dann, wird eine Show zu meinem neuen Buch sein. Und wie gesagt, wir haben, ich glaube, in München noch Termine, in Passau noch einen Termin. Das Ding hat den Norden Deutschlands, den müssen wir noch
erobern.
Noch, genau, also da, aber wir sind optimistisch, dass es da auch Termine gibt. Also Berlin ist, glaube ich, ist momentan im Gespräch. Was unser Management da so macht, das, da habe ich noch nicht so die Einblick. Also das weiß ich dann meistens erst, wenn es dann fix ist. Aber wie gesagt, nach Deutschland kommen wir auf jeden Fall, und Berlin kann auch sicher sein. Ich glaube, Karlsruhe habe ich immer mal gehört, dass wir da vielleicht was machen. Bremen eventuell, aber Hamburg kann auch sein, aber gucken wir mal. Aber es hat Wien auf jeden Fall. Also in Wien sind wir eigentlich jedes Monat, gibt es uns in Wien, also eigentlich fast ständig.
So, genug geworben jetzt.
Ja, ich könnte doch länger.
Ja, ich weiß, und darum quatsche ich ja jetzt auch rein.
Eine Werbesendung machen.
Ja, aber ich habe nichts zu verkaufen gerade.
Nicht? Nee, keinen neuen Podcast?
Was?
Keine neue Podcast-Projekte?
Nee, gerade nichts auf der Pfanne, nee.
Tja.
Ja. Fahrrad habe ich auch, benutze ich selber. Kamera habe ich auch, benutze ich selber.
Nichts zu verkaufen?
Nichts zu verkaufen, nee.
Okay, gut.
Dann kommen wir zum
Nüsschen. Werbeblock.
Okay, ich habe Nüsschen dabei. Das ist ja auch so ein Weihnachtsthema. Das ist mein einziges Thema, das sich in irgendeiner Form auf Weihnachten bürsten lässt. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, Walnüsse machen Männer froh.
Ich weiß nicht, ich glaube, jetzt bin ich gerade sprachlos. Also, wenn ich Lust auf Walnüsse habe, dann machen mich Walnüsse immer froh, wenn ich sie essen kann. Aber das wird vermutlich bei Frauen auch so sein, oder?
Nein.
Oder auf eine spezielle Art und Weise froh.
Nein, bei Frauen ist das nicht so. Das ist eigentlich das Bizarre daran. Die haben eine placebo-kontrollierte Doppelblindstudie gemacht, allerdings mit relativ wenig Probanden. 64 gesunde männliche und weibliche Studenten im Alter von 18 bis 25 Jahren haben den Kuchen gebacken. Okay. Und die eine Hälfte hat 6 Wochen lang Kuchen mit Walnüssen gegessen, die andere Hälfte ohne. Das Ganze haben sie dann hinterher auch nochmal umgedreht, um zu gucken, was so passiert. Und dabei kam halt raus, dass sich, die haben dann abgefragt, also machst ja so, das ist halt Psychologie, da kannst du halt immer nur fragen, weil die Wahrnehmung nicht objektiv messbar ist. Haben abgefragt, Ängstlichkeit, Depression, Ärger, Unruhe, Müdigkeit und Verwirrtheit. Finde ich auch schön. Wie verwirrt fühlen Sie sich gerade? Hä? Was? Wie? Und haben herausgefunden, dass die Stimmung der Männer beim Walnusskonsum sich um 27,5% verbessert hat.
Also die 0,5 halte ich jetzt, finde ich jetzt lächerlich. Also
ja, stimmt.
Eine psychologische Befragung und halbes Prozent.
Stimmt, ein Viertel. Also macht ein Viertel glücklicher. Aber nur Männer. Bei Frauen gab es keine Unterschiede. Und sie sind sich nicht so ganz sicher, woran das liegen könnte, aber immerhin.
Was war da noch in dem Kuchen drin? Also das ist ja irgendwie...
Ist ja egal. Also der einzige Unterschied waren ja die Walnüsse.
Okay, Walnüsse.
Vielleicht lag es auch am Geschmack, kann natürlich auch sein. Obwohl der Geschmack angeblich, also die andere Hälfte erhielt, Zitat, dieselbe Menge eines in Geschmack und Aussehen gleichen Kuchens, nur ohne Walnüsse. Also sie haben die da rein gemahlen, nicht okay. in ganz. Also du konntest nicht sehen, dass da Walnüsse drin sind.
Ich besorge mir gleich mal Walnüsse und gucke das mal, ob ich dann auch froh werde.
Genau.
Aber ich werde, es ist eine gute Frage. Das ist ja genau ein Thema, das werde ich dann, das könnte ich auch schon mal als Frage nehmen. Ja, genau. Also wir haben Chemiker, wir haben ja Biologen, Chemiker und Verhaltensbiologin, da muss ja eigentlich alles abgedeckt sein, was das Thema angeht.
Okay, da habe ich noch eine schöne Frage. Ja. Warum läuft eigentlich die Nase, wenn es kalt ist?
Das frage ich mich auch immer. Meine Laienthese ist, ich stelle mir immer vor, dass ich dann irgendwie in der Kälte dehnt sich ja irgendwie, zieht sich was zusammen und der Wärme dehnt sich's aus und wenn sich da quasi Gefäße in meiner Nase zusammenziehen, wird quasi der Rotz rausgepresst. Das ist meine
falsch.
Vermutlich falsche These, die.
Absolut.
Die
also das ist vor allen Dingen, das ist so, da komme ich jetzt mit Karl Kraus, ich glaube, es war Karl Kraus, der gesagt hat, manche Dinge sind so falsch, dass noch nicht mal deren Absatz richtig ist.
Das halte ich durchaus für plausibel. Das ist aber, ich habe was gibt es bessere
These? Ja, also die Nase, also die Nase, die Nasenschleimhaut, die Fühlerchen, die wir da drin haben und alles, arbeiten wie ein Thermostat. Also die melden dem Gehirn, was für eine Temperatur gerade herrscht. Wenn du im Winter draußen unterwegs bist oder wenn es kalt ist, du durch die Nase ein- und ausatmest, was du automatisch machst, meldet die Nase dem Gehirn eine Untertemperatur. Das Gehirn sagt dann, oh, schlimm kalt, Nase kalt, nicht gut und lässt Blut in die Nasenmuscheln. Strömen.
Es gibt Nasenmuscheln.
Ja, das finde ich auch irgendwie seltsam. Dann müsste es eigentlich auch die ganze Zeit nach Fisch riechen. Ne? Also Nasenmuscheln hast du halt in der Nase, da strömt Blut rein. Die schwellen dann an, um die Luft zu erwärmen, damit es halt nicht so kalt reinkommt. So. Und mit dem Anschwellen der Nasenmuscheln steigerst du die Sekretproduktion. Normalerweise würde die Flüssigkeit nach hinten ablaufen. Kann sie aber nicht, weil die Nase ein bisschen angeschwollen ist, muss es nach vorne raus oder zumindest in Teilen nach vorne raus und darum tropft die Nase.
Ach, meine Theorie ist viel, viel einfacher. Aber halt falsch, kann man nichts machen.
Ja, kannst du nichts machen. Machen wir da. Habe ich noch irgendwie was Lustiges? Hast du überhaupt nichts zu erzählen? Außer
Doch. Nee, ich hab schon Themen.
Du wartest noch auf die Überleitung. Ich habe was mit Arschgesichtern. Nee. Soll ich was über Arschgesichter erzählen?
Ja, da habe ich eine sehr gute Überleitung zu Arschgesichtern. Jetzt hier was über Arschgesichter.
Holländische Wissenschaftler. das hat jetzt nichts damit zu tun. Holländische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Schimpansen sich am Hintern erkennen.
Ach, das habe ich auch gelesen. Ja, ja,
genau. Dazu haben die getestet, ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie sie das gemacht haben, aber sie haben Schimpansen Ärsche erkennen lassen, also einen Arscherkennungstest bei Schimpansen gemacht. Und dazu haben sie diesen Effekt genutzt, den es bei Menschen auch gibt, wenn wir Gesichter erkennen sollen. Wenn die um 180 Grad gedreht sind, also wenn die auf dem Kopf stehen, erkennen wir Gesichter nur sehr, sehr mühsam.
Ja,
stimmt, bei Gegenständen haben wir damit überhaupt keine Probleme. Also wenn du eine Tasse um 180 Grad drehst, erkennst du sofort, ist eine Tasse. Diesen Effekt haben sie genutzt, haben 107 Schimpansen haben sie sich geholt. Das liest sich so geil. Im ersten Schritt mussten sie bekannte Gesäße zuordnen, im zweiten die auf den Kopf gestellten Hinterteile ihrer bekannten Artgenossen identifizieren. Die auf den Kopf gedrehten Ärsche zu erkennen hat wesentlich länger gedauert. Und die Forscher schließen erstens daraus, dass sie sich tatsächlich am Hintern erkennen. Und das hat zwei Gründe, nämlich bei Weibchen zeigt der Hintern an, ob sie fruchtbar sind oder nicht, weil dann schwillt nämlich der Arsch an und wird rot.
Ja.
Und gleichzeitig müssen Männchen das schnell, das finde ich jetzt auch nicht, wenn man das weiterdenkt, Männchen müssen schnell erkennen, wen sie vor sich haben, um Inzest zu vermeiden. So. Das heißt ja gleichzeitig auch, dass sobald ein Schimpanse einen Arsch sieht, er sofort drauf losvögeln will, oder?
Ich würde da was ableitbar sein, ja.
Das ist ein, also wirklich wie die Tiere. Primaten, wie die Tiere.
Ja,
ja, ich gucke mir das mal an im Zoo. Vorsicht, die Tiere werfen mit Fäkalien. So, und jetzt deine Arschgesichter.
Ja, Mario Barth.
Sehr schön. Was, holländische Wissenschaftler haben festgestellt, dass man Mario Barths Arschgesicht am Gesicht erkennt.
Ja. Das haben vermutlich einige mitbekommen, die Geschichte. Also Mario Barth macht ja jede Menge komische Sachen. Also eigentlich, also gut, nee, das klingt jetzt wieder blöd, weil er Comedian ist und das nicht komisch ist. Aber er macht jede Menge jede Menge Sachen. Unter anderem eine Fernsehsendung, die Mario Barth deckt auf heißt, in der er über Steuerverschwendung rummeckert. Gemeinsam mit dem Bund der Steuerzahler.
Da müsste man sich dann mal genau angucken, was der Bund der Steuerzahler eigentlich ist. Und dann weiß man ganz schnell, dass man diese Leute eigentlich ignorieren und nicht noch adeln sollte.
Aber ganz
das
genau.
Schafft auch der seriöse Journalismus leider nicht.
Ja. Ganz genau. Und in dem Fall gibt's halt da, wie gesagt, es ist halt, dass Steuern verschwendet werden, will ich gar nicht bestreiten. Dass es Steuergelder gibt, die man andersweitiger sinnvoller einsetzen könnte, will ich auch nicht bestreiten. Aber gerade bei dieser Show und bei diesen Bund der Steuerzahler, da ist es halt hauptsächlich, da geht es halt immer irgendwie so, irgendwas, dass man sich lustig machen kann, was jetzt nicht unbedingt zwingend mit Steuerverschwendung zu tun hat.
Und was vor allen Dingen auch nicht zwingend was mit Aufklärung zu tun hat.
Genau. Ja. In dem Fall ging es, also was mich jetzt in dem Fall irgendwie da inspiriert oder animiert hat, mich jetzt mit dem zu beschäftigen, war, dass in einer der letzten Sendungen Mario Barth und der Bund der Steuerzahler sich über den Wissenschaftscomic Klar soweit beschwert haben, falls du den kennst.
Ja, klar kenne ich den, ist von der Helmholtz. Ja.
Ganz genau. Und das ist ein sehr, sehr schöner Wissenschaftscomic, der von Veronika Mischitz gemalt wird, die als, wie ist ihr Name, ihr
oh, das weiß ich nicht.
Vogel, irgendwas mit Vogel. Ach, warum vergesse ich das wieder? Die Kirschvogel, Frau Kirschvogel, genau so heißt sie irgendwie bei Twitter und bei den, und die zeichnet wirklich einen wunderbaren Wissenschaftscomic, also die kann ich nur empfehlen, gibt's auch auf, als gibt's in der kostenlosen Zeitschrift, in Helmholtz Perspektiven ist der drin, oder eben auch im Augenspiegel-Blog,
das ist lohnt sich übrigens zu abonnieren, also ist wirklich kostenlos, muss man einfach nur eine Mail hinschicken, dann kriegt man die nach Hause geliefert, und da sind echt immer interessante Sachen drin,
Genau, und die Comics sind wirklich toll, also da geht's halt um aktuelle Forschung, also es gibt irgendwie zu dieser CRISPR-Cas9-Technik, die wunderbar erklärt wird, was mir in den Medien irgendwas vorkommt. Vielleicht hatten wir diese Geschichte, wo man von Wurstkonsum und Krebserkrankungen.
Ja, stimmt. Da habe ich dann darauf hingewiesen, dass es eine Sendung gibt, die ich mal mit Nikolaus Seemack aufgenommen habe,
genau.
Die den Titel trägt Krebs durch Wurst.
Genau, aber auch solche, wenn halt aktuell ist, dann gibt es halt da auch meistens einen Comic dazu, wo erklärt wird, ob das Unsinn ist oder nicht. Oder eben halt auch so allgemeine funktionswissenschaftliche fundamentale Sachen. Also was ist Energie? Wie funktioniert ein Kühlschrank? Also das ist halt wirklich schön gezeichnet, witzig. Ja. Also das ist halt so eigentlich, wie halt Wissenschaftsvermittlung durchaus sein sollte. Das
ist halt für Kinder, ne?
Nein, nicht für Kinder. Ich glaube, das ist gerade das Problem, dass es eben nicht für Kinder ist.
Doch, sondern klar, soweit ist, meine ich, für junge Leute.
Nee, also das, soweit ich weiß, genau darum geht's nämlich, ja. Also es gab nämlich genau darum geht's, aber das kommt auch vor. Also der Bund der Steuerzahler hat auch eine Pressemitteilung zu dieser Sendung gemacht und da eben unter anderem geschrieben, ich zitiere jetzt, der Comic Klar soweit, der monatlich in den Blogs der Helmholtz-Gemeinschaft erscheint, ist nicht für Kinder gedacht, sondern soll wissenschaftlicher, also das haben die so geschrieben, Wissenschaftler haben sie gemeint wahrscheinlich, soll Wissenschaftler ansprechen, unsere Kritik, die Zielgruppe weiß, was zum Beispiel Energieerhaltung bedeutet, also braucht es keine skurrilen Comics. Also die sagen halt, dass der Comic nicht für Kinder gedacht ist. Wie gesagt, ich bin halt die offizielle Zielgruppe der Helmholtz-Gemeinschaft in der Hinsicht ist, glaube ich, haben sie noch geschrieben, sind eigentlich halt irgendwie alle, die sich interessieren.
Ja.
Und dann, wie gesagt, also das ist halt, was halt da in diesem Satz schon drinsteckt, ist eben wieder dieses typische Vorurteil, Comics sind was für Kinder.
Und
das ist dann, ich habe dann irgendwie auch noch ein Transkript, also das ist dann in der Fernsehsendung auch tatsächlich angesprochen worden und ich habe das nochmal hier, das Transkript aus der Sendung, da ist dieser Rainer Holznagel, der Präsident vom Bund der Steuerzahlung, der sagt, wir fangen mal klein an, heute geht's erstmal nur um 10.000 Euro, nur in Anführungszeichen, ist auch Steuergeld. Es gibt sogenannte Wissenschaftscomics. Comics kennst du, sagt er zu Mario Barth, Comics kennst du, Donald Duck, Mario Barth, ja, Mickey Mouse, also da weiß man schon, was deren Comic-Hintergrundwissen quasi ist, Donald Duck, Mickey Mouse, sind alles super Sachen, sagt Rainer Holznagel, und dann sei es drum, dann haben sie ein Bild eingeblendet von einem Comic, wo es um die Frage geht, warum Möhren beim Transport oft nicht mehr gut schmecken, weil die dann irgendwie rumgeschüttelt werden und dann entstehen da irgendwelche Stoffe drin, die, wenn sie falsch transportiert werden, was blöd ist, wenn man sie kaufen will. Das ist doch ein relevantes Thema, ja. Also das haben Leute von der Chemiker von der TU München untersucht, wie man Möhren richtig transportieren muss, dass da eben keine Bitterstoffe drin sind. Also das wird vermutlich die Industrie, die Konsumenten, also eigentlich ein interessantes Thema. Und da gab es eben eine Geschichte über sprechende Möhren und dann haben sie sich wahnsinnig aufgeregt, dass da halt jemand sprechende Möhren zeichnet, ja. Und sie sagt dann hier, das macht die Helmholtz-Gesellschaft,
Gesellschaft?
Sagt der Holznagel, also das ist ja nicht die Gemeinschaft, Also in einem sogenannten Wissenschaftsblog, und da sollen schwierige Themen lustig dargestellt werden. Alles nett, Problem ist nur, es kostet 10.000 Euro und ich finde, das kann man einsparen, weil das Bundesforschungsministerium, was es glaube ich so auch nicht gibt, sondern auch anders heißt, das mit unterstützt, und das sagen wir, ein kleiner Beitrag, fangt an, ein bisschen sparsamer zu werden, lasst die Comics weg.
Das ist halt auch, also mal davon abgesehen, dass es wirklich fundierte Kritik am Bund der Steuerzahler gibt, die steht dann auch in den Shownotes, beziehungsweise ein Link zum Wikipedia-Artikel zum Bund der Steuerzahler. Das ist halt, die sind halt, ja, grob gesagt, sozialstaatsfeindliche FDPler, die noch nicht mal ansatzweise die Steuerzahler in diesem Land repräsentieren, sondern im Wesentlichen die Leute zu repräsentieren scheinen, die auf Teufel komm raus sich der Finanzierung des Gemeinwesens entziehen wollen. Das ist das eine. Das andere ist, und das merke ich auch immer wieder, wenn von diesen Leuten jemand auftritt irgendwo, das sind immer so Geschmacksurteile. Ne? Mir gefällt das nicht, es kostet Steuergeld, also muss es weg.
Genau.
Und das ist halt wirklich, da sieht man dann halt auch mal, dass entweder, also es gibt ja immer zwei Erklärungsansätze, entweder jemand ist niederträchtig oder jemand ist doof. Also entweder hat derjenige, der diesen Quatsch redet, das Wesen des Staates nicht verstanden, oder aber er ist wirklich einfach so niederträchtig, dass er irgendwie auf Teufel komm raus sich an gar nichts beteiligen will. Also statt froh zu sein, dass man für 10.000 Euro erklärt kriegt, wie ein Kühlschrank funktioniert. Ich finde das prima. Außerdem sind es nicht 10.000 Euro nur für diesen einen Comic, sondern für eine gesamte Jahresproduktion. Und das ist jetzt nun wirklich nicht viel.
Ja, also hab ich in meinem Artikel auch drüber geschrieben. Das einzige Problem, was ich jetzt bei den Steuergeldern und bei der Wissenschaftskommunikation sehe, ist, dass halt noch viel zu wenig Steuergeld eingesetzt wird, um wissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit zu fördern. Also da kann man, wie gesagt, 10.000 Euro für ein Jahr lang
Wissenschaftskommunikation. Alter, das ist die Helmholtz-Gemeinschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft hat, ich glaube, 3 Milliarden im Jahr, gehen da über die Theke. Davon wird natürlich hauptsächlich Großgerät betrieben, also hauptsächlich Forschung betrieben, aber es muss natürlich auch Kommunikation drüber betrieben werden, damit eben solche Typen wie dieser Bund der Steuerzahler Heinzi oder der Mario Barth, damit die nicht einfach rumrennen und dumm Zeug erzählen können.
Ja,
also man muss ja diesen Scharlatanen und Demagogen, die da draußen überall rumrennen, was entgegensetzen.
Ich glaube, Mario Barth, ich habe dann in der Woche danach, das habe ich dann aber nicht mehr nachverfolgt, weil ich dann unterwegs war und das nicht mehr alles nachlesen konnte, irgendwo in Hannover hat er sich dann aufgeregt, wo er bei im Theater oder in der Oper oder irgendwo war und hat sich dann über die Kulturförderung auch noch irgendwie aufgeregt.
Ich finde das absolut katastrophal, dass dieser Mann sowas macht. Weil sein Publikum, man muss sich ja nur mal angucken, was dann so in den Facebook-Kommentaren los ist bei ihm. Sein Publikum nimmt das ja ernst.
Ja.
So, das heißt, dieser Typ ist so absolut verantwortungslos, es ist absoluter Wahnsinn. Und wenn man mal wirklich Aufklärung betreiben würde, dann würde er den Leuten nämlich auch mal erzählen, dass das, was er da tut, nicht kostenlos ist, sondern dass sie über die erhöhten Produktpreise sein Honorar finanzieren. Und das könnte man ja auch mal kritisieren. Ich könnte mich ja auch mal darüber echauffieren und fordern, dass die Produkte also für mich jetzt, weil ich ja kein Werbefernsehen gucke, dass die Produkte um genau so viel billiger zu sein haben, für mich und meinesgleichen, wie die Werbung im Werbefernsehen kostet. Das wäre genau so eine absurde Forderung. Kann ich mich den ganzen Tag drüber aufregen. Also Bund der Steuerzahler ist genauso was wie Gesellschaft für deutsche Sprache oder wie die heißen, die dann immer den Sprachpanscher des Jahres wählen, wo Stefan Niggemeier ja so schön nachgewiesen hat, dass das eigentlich ein völkischer Verein ist.
Ja, das haben wir auch schon oft genug drüber geschimpft.
Ja. Das kommt halt immer wieder raus. Hier, hör mal, Freundchen, du läufst ja, ne?
Ja.
So, finnische Wissenschaftler haben festgestellt, dass man davon nicht länger lebt. Die haben über 25 Jahre hinweg 80.000 Leute, also ist mal wieder so eine Kohortenstudie gewesen, haben sich angeguckt, 80.000 Leute aus England und Schottland.
Also ich wollte gerade sagen, wenn Finnland ist ja wie ein bisschen zu laufen, da ist ja wie Schnee, da wirst du ja vom Bären gefressen und so weiter, also da kann ich es mir.
Haben also Gesundheitsdaten und Aktivitätsdaten von 80.000 Leuten aus England und Schottland sich angeguckt, 25 Jahre lang, und haben geguckt, mit welcher Sportart man am längsten lebt. Schwierig ist natürlich wieder so einer von dem zu viel A macht B Ding, aber rausgekommen ist, was ich echt interessant fand und womit ich nicht gerechnet hätte, Schlägersportarten machen, dass du am längsten lebst. Also
ich habe gerade überlegt, also mit Sportarten, die man mit einem Schläger durchführt. Ich
dachte, genau. Also Tennis, Squash, Badminton, die leben am längsten. Oder die von diesen 80.000, die Tennis, Squash oder Badminton gespielt haben oder spielen, leben am längsten. Schwimmen, Aerobic, Fahrradfahren ist auch noch positiv. Kein Zusammenhang mit einem verminderten Sterberisiko zeigt sich hingegen für Läufer, Jogger, Football- und Rugby-Spieler.
Okay.
Klar, kannst weiter. Sofort aufhören. Nee. Andererseits, du fährst viel Fahrrad, das gleicht das wahrscheinlich aus.
Ich kann Tennisschläger mitnehmen beim Laufen.
Aber ja, immer so ein Tennisschläger, damit, wo der Ball an so einer Schnur hängt. Und immer so Dotz,
machen. Dann schwinge ich damit irgendwie ein Bild hin und her beim Laufen. Ja. Weil wir gerade noch bei der Verein Deutscher Sprache waren, wir hatten ja letztens das Jugendwort des Jahres.
Genau, Fly.
Genau. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich verstehe, was es damit bedeutet ist. Aber es gab jetzt auch hier in Österreich. Österreich hat ja auch seine eigenen Sprachjurys. Und es ist auch in Österreich das Wort des Jahres und das Jugendwort des Jahres und so weiter gewählt worden. Willst du wissen, wie das österreichische Wort des Jahres heißt?
Bitte?
Ein wunderbares Wort, finde ich, nämlich Bundespräsidenten-Stichwahl-Wiederholungsverschiebung.
Mützenkapitän. Sehr schön. Bundespräsidenten-Stichwahl-Wiederholungsverschiebung.
Genau, also das Wort.
Aber das ist nicht wirklich so benutzt worden, oder?
Nein, die nehmen das auch nicht ganz so ernst, wie es halt hier die in Deutschland tun. Also ich sag dir, sie begründen das Wort sei sowohl inhaltlich als auch aufgrund seiner Länge ein Sinnbild und ironischer Kommentar für politische Ereignisse dieses Jahres. Weil das Wort lang war und absurd ist und die Bundespräsidentenwahl lang und absurd war. Ja. Außerdem sagen sie, das Wort zeigt auch gut eine Eigenart der deutschen Sprache, dass man halt irgendwie beliebig viele Substantive aneinander reihen kann, was halt irgendwie und die Länge quasi unbegrenzt ist, was halt in anderen Sprachen nicht so funktioniert.
Das gibt's überhaupt eine, ich überlege gerade, gibt's überhaupt eine Sprache, in der es sowas noch gibt?
Naja, dazu kenne ich zu wenig Sprachen.
Ich wollte gerade sagen, also so viele Sprachen kennt man ja überhaupt nicht, genau. Ja. Genau.
Ja. Wir haben auch ein Unwort des Jahres übrigens.
Bitte?
Das heißt Öxit.
Sehr schön. Aber wird ja nicht kommen, ne? Jedenfalls nicht so schnell.
Ich hoffe mal nicht. Also momentan, glaube ich, sind doch
wieder ein bisschen erschütternd fand, ist, weil irgendwie 48% den Hofer gewählt haben oder 46% und 52% den Van der Bellen, sagen jetzt auf einmal alle, ah ja, der Rechtsruck ist abgewandt. Ja. Was? Das sind fast 50% für diesen Typen. Das ist doch nicht ein abgewandter Rechtsruck.
Nee, das nicht. Aber es ist halt angesichts dem, was man da vorher alles gedacht hat, ist halt irgendwie, jetzt sind glaube ich mit dem am Ende, jetzt ist oft der Gamer, sind fast 54%, also 54, 46, das ist nicht mal die knappste Stichwahl, die es in der Geschichte Österreichs gab. Da waren noch irgendwie zwei dabei von den vier Stichwahlen, die es glaube ich gab, irgendwie waren noch zwei, die noch knapper waren. Also es ist jetzt irgendwie, aber angesichts dieser Dramatik davor, wo es halt wirklich so, ich glaube, den allerersten Wahlgang hatte ja irgendwie Hofer 36% und Van der Bellen nur über 20 und dann halt im zweiten Wahlgang, wo dann mit ein paar 10.000 Stimmen über die 50 gekommen ist und dann mit dem ganzen anderen Theater und dieser elendslange Wahlkampf und dieser ganzen Diskussionen, also diese ganzen ständigen Fernsehdiskussionen, also angesichts dessen war es halt schon in gewissem Sinne schon überraschend, dass es dann so klar mit 56 zu 44 irgendwie ausgegangen ist. Aber 54 zu 46. Aber natürlich ist da, das ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie plötzlich der sämtliche Rechten in Österreich irgendwie verschwunden wären. Also ja, das ist natürlich nicht so.
Ja, hat Christoph Grissemann ja schon mal gesagt, vor ich weiß gar nicht, schon 15 Jahre her oder sowas. Sie sollten nicht glauben, dass wir in Österreich nur wie hat das genannt? Ich weiß es nicht mal mehr. Sie sollten nicht denken, dass wir in Österreich nur Rechtsextreme hätten. Da sind auch sehr viele Neonazis dabei. Oder ja. So. Das ist so ungefähr. womit wir beim Thema wären. Was?
Ich hatte gerade eine schöne Überleitung gehabt.
Oder? Dann mach mal.
Braune Zwerge.
Okay, viel besser als meine Überleitung, die wäre mit Psychopathen gewesen.
Naja, braune Zwerge hatten wir schon gehabt, oder?
Also, ja, aber ich weiß auch schon wieder nicht mehr, was das ist.
Also sind so ein Mittelding zwischen Stern und Planet. Ja, so ein Stern leuchtet von selbst, weil er in seinem Inneren Wasserstoff zu Helium fusioniert. Das geht deswegen, weil der Stern so groß ist, dass eben die Masse im Inneren durch die eigene Masse so einen starken Druck im Zentrum hervorruft, dass die Temperaturen so hoch werden, dass eben Wasserstoffatome sich so schnell bewegen können, um bei Kollisionen zu fusionieren.
Und das ist das nicht, was die Sonne macht?
Ja, genau, die Sonne ist auch ein Stern, Holger.
Aber kein brauner Zwerg.
Nein, sondern ich habe es von Sternen gesprochen. Ach so, also Sterne, das war schon Sterne. Ne? Damit okay. das funktioniert, brauchst du ungefähr einen Himmelskörper mit 75-facher Jupitermasse. Mhm. Dann hast du genug Masse zusammen, dass im Kern Wasserstoff fusionieren kann. Unter 75 kriegst du keine Wasserstofffusion, also keinen Stern, aber was anderes. Nämlich, wenn du ungefähr 13 mal Jupitermasse hast, ja, mhm. dann kann Deuterium fusionieren. Aha. Ein bisschen. Also Deuterium halt ein Wasserstoffisotop. Und das kann halt ein bisschen fusionieren. Also nicht lange. Das ist ein Stern, kann ja ein paar Milliarden bis ein paar Billionen Jahre, je nachdem, fusionieren. Mit Deuteriumfusion in so einem leichten Himmelskörper mit 13, 20, 30-facher Jupitermasse, der kann halt da so ein paar Millionen, ein paar Milliarden Jahre vielleicht irgendwie ein bisschen Deuterium fusionieren. Mhm. Das heißt, der leuchtet nicht wirklich, der glimmt quasi so vor sich hin. Und diese Zwischendinger, ja, also alles, also unter 13 Jupitermassen passiert überhaupt nichts, da hast du halt so einen großen Gasplaneten und über 75-facher Jupitermasse hast du einen echten Stern. Alles dazwischen, zwischen 13 und 75, das sind eben diese Objekte, die so ein bisschen vor sich, so große Gasdinger, die so ein bisschen vor sich hin glimmen.
Praktisch der Schwelbrand des Universums.
Genau, die nennt man braune Zwerge. Mhm. Und die hat man auch schon, glaube ich, in den 60er, 70er Jahren hat man schon vorhergesagt, dass es sowas geben könnte. Den ersten konkreten braunen Zwerg entdeckt hat man 1995 und seitdem haben wir halt einen ganzen Schwung von diesen Dingern entdeckt überall, also die dürften auch halt relativ normaler Bestandteil des universalen Inventars sein und da war halt immer die Frage, also generell natürlich sind die aus sich heraus schon interessant, diese Dinger, weil sie halt so dieses Zwischending zwischen Planet und Stern darstellen und mhm. auch zeigen, dass es halt da quasi nicht so klare Grenzen gibt, sondern eben zwischen den Kategorien, sondern es halt auch so ein Kontinuum ist. Du hast halt quasi kleine Objekte bis hin zu großen Objekten und je nachdem verhalten sie sich unterschiedlich. Und was jetzt aber auch interessant ist, ist immer die Frage, weil man die auch bei vielen Planetensystemen gefunden hat. Ja, also wir kennen Sterne, die von Planeten und braunen Zwergen umkreist werden. Wir kennen Sterne, die nur von braunen Zwergen umkreist werden. Wir kennen braune Zwerge, die von Planeten umkreist werden. Mhm. Also da haben wir schon alles gefunden. Jetzt war halt auch die Frage, wie das mit braunen Zwergen und der Bewohnbarkeit aussieht. Also ob jetzt zum Beispiel irgendwie ein Planet um einen braunen Zwerg herum, also da kommt vermutlich nicht genug Energie raus, dass das ein Planet, der einen braunen Zwerg umkreist, habitabel sein könnte. Aber, und das ist jetzt das neue, schottische Forscher haben jetzt herausgefunden, dass ein brauner Zwerg vielleicht selbst habitabel sein könnte. Also dass er zumindest habitable Regionen haben könnte. Uh-huh. Also der hat natürlich, jetzt ist jetzt kein Planet mit fester Oberfläche und Atmosphäre rundherum, so wie unsere Erde, sondern eben sowas, so ein riesengroßes Gasdingens, also so wie Jupiter, Saturn. Mhm. Aber der hat, natürlich ist das auch jetzt kein, da sind die verschiedenen Gase in der Atmosphäre auch in Schichten angeordnet. Und je nachdem, klar, je weiter außen du bist, desto kühler ist es. Und hier haben es gesagt, dass es eben in bestimmten höher gelegenen Schichten der Atmosphäre von braunen Zwergen, da könnten die Temperaturen und der Druck gerade so sein, dass Wasser flüssig ist. Also du könntest da quasi halt so wie bei uns Wolken aus, also meine Wolken sind ja flüssige Wassertropfen
ja.
und solche Wasserwolken könntest du auch in braunen Zwergen haben, weil dass da Wasser mit, da ist Wasserstoff drin, da ist Sauerstoff drin, das weiß man alles und die könnten sich dann eben auch zu Wasser verbinden und du hast auch die ganzen restlichen Elemente drin, die man halt so braucht für alles mögliche, Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel, alles was da drin ist und es damit könnten theoretisch auch die ganzen chemischen Prozesse ablaufen, die mal ablaufen müssen, um Leben zu gewinnen. Energie hast du eben, weil der braune Zwerg auch ein bisschen warm ist. Aha. Und was da rauskommt, also theoretisch
könnte man da eine Raumstation reinhängen sozusagen.
Ja, oder es könnten sich erstens mal das, oder es könnte ja doch tatsächlich vielleicht auch, was sagen wir halt hier, Lebewesen bilden. Also es könnte also wir schweben ja auch bei uns in der Atmosphäre jede Menge Mikroben durch die Gegend und Bakterien. Mhm. Also du könntest da quasi so ein schwebendes, in der Atmosphäre schwebendes Ökosystem haben, vielleicht. Vielleicht auch nicht, wissen wir nicht, aber zumindest theoretisch wäre es möglich, das weiß man jetzt.
Wie groß, kann man sowas sagen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass sowas passiert? Nein. Weil also es gibt ja so die Theorie, dass über Asteroiden das erste Leben auf die Erde gekommen ist. Und wenn du dann so ein riesiges, massereiches Ding hast, ist die Wahrscheinlichkeit doch, dass da mehr Asteroiden reinklatschen, wesentlich größer, oder?
Ja, also das, wie gesagt, also das ist eine der möglichen Thesen, wie halt Leben hinkommen könnte. Ja. Dass halt Asteroiden, wir wissen also, dass das Leben, dass quasi Lebewesen auf Asteroiden selbst leben und dann halt irgendwie gebracht werden, das ist zwar nicht unmöglich, das ist diese Panspermie-Hypothese,
ja, genau.
Die es halt auch schon länger gibt, aber das ist halt eher es ist eher unwahrscheinlich. Was wahrscheinlich, viel wahrscheinlicher ist, was auch bei unserer Erde passiert ist, ist, dass nicht das Leben, sondern die Bausteine fürs Leben gebracht werden. Mhm. Also wir wissen, dass auf den Kometen, auf Asteroiden, wir wissen, dass da diese ganzen komplexen Moleküle rumliegen, die organischen Moleküle, die man braucht, all die Elemente, die man braucht, um irgendwie DNA und Proteine aufzubauen. Also das ganze Zeug liegt da alles rum auf den Asteroiden und Kometen. Das wissen wir, die haben wir schon nachgewiesen. Und es kann halt sein, dass die, wenn die auf der Erde eingeschlagen sind früher, das ganze Zeug hingebracht haben und dann in den Bedingungen, die auf der Erde geherrscht haben, konnte sich daraus Leben entwickeln. Ja. Und so sagen die schottischen Wissenschaftler, könnte es auch bei braunen Zwergen sein, wenn da auch Asteroiden mit dem ganzen Baustellen ankommen, das Zeug da abladen, das in diese lebensfreundlichen Atmosphärenschichten kommt, könnte sich dort eventuell auch Leben bilden.
Wo sich ja auch Leben gebildet hat, ist in den Tüten, in denen Schnittsalat verkauft wird. Und britische Wissenschaftler haben sich das jetzt mal angeguckt, was da eigentlich so los ist in diesen Schnittsalattüten und haben gesagt, okay, das ist ein Keimparadies, ja, weil nämlich der austretende Pflanzensaft das Bakterienwachstum extrem anregt.
So. Das klang jetzt gerade wie ein Werbespot für Keime.
Das ist ein Keimparadies. Keimparadies, genau. Kommen Sie ins Keimparadies. Geben Sie Ihre Kinder im Keimparadies ab. Wieso, die sind doch schon in der Kita. Okay, verstehen nur Leute mit Kindern. ja, also der Pflanzensaft befördert halt das Bakterienwachstum ziemlich extrem. Und darum gehen die Leute ja hin und wenn sie so Tütensalat gekauft haben, waschen sie den erstmal ordentlich, damit die Keime runterkommen.
Es sei denn, es steht drauf, verzehrfertig und frisch gewaschen, dann mache ich es nicht.
Genau, stellt sich raus, nutzt nichts. Weil nämlich die Keime gemeinsame Schleimhüllen bilden, mit denen sie sich besonders gut festhalten an diesem Salat und dadurch auch gegen chemische und biologische Mittel geschützt sind. Das heißt, die Keime sind so fest am Salat und an der Packung, dass selbst gründliches Waschen, ich zitiere gerade, selbst gründliches Waschen die Bakterien nicht mehr entfernen kann.
Was muss ich da machen? Irgendwie abkerchen, Sandstrahlen oder?
Weiß ich nicht, abkochen.
Das ist ein Salat abkochen.
Der Salat ist irgendwie welk. Ja, aber keimfrei. Weiß ich, Sagrotan, ich habe keine Ahnung. Vielleicht einfach frischen Salat kaufen, das wäre ja so eine Maßnahme. Der ist auch günstiger langfristig. Ich hätte noch was mit Bakterien. Und zwar die in deinem Darm, das sogenannte Darmmikrobiom. Also wir haben ja Bakterien im Darm, also ein wie nennt man das? Das hat auch so einen schönen Namen. Also Bakterienkultur? Nee. Egal. Israelische Wissenschaftler haben jetzt mal so ein bisschen dran rumgeforscht an diesen Darmbakterien und haben sich angeguckt, wie fettreiche Kost, also fettreiches Essen auf Darmbakterien wirkt. Allerdings nur im Mausmodell haben sie sich das bisher angeguckt. Und denen ist was gelungen, was ich sehr interessant finde. Es gibt ja den Jojo-Effekt beim Abspecken. Also so Behavioristen wie ich gehen ja davon aus, dass der Jojo-Effekt ein Verhaltensproblem oder ein Verhaltensphänomen ist, sagen wir mal. Und zwar hast du dich, weiß ich nicht, in meinem Fall, ich bin jetzt 47 Jahre alt, ich habe mich 40 Jahre lang daran gewöhnt, für zwei zu essen. Esse ich jetzt nur noch für einen oder ein bisschen weniger, specke ich ab, erlerne also ein neues Verhalten, ein neues Ernährungsverhalten. Jetzt ist Verhalten aber eine sehr, sehr hartnäckige Angelegenheit. Wenn ich jetzt ein Jahr lang nur für einen gegessen habe und dann mal eine Woche lang nicht mitdenke oder nicht diszipliniert genug bin und wieder für zwei esse, schaltet sich das alte, viel stärker eingeprägte Verhaltensprogramm wieder ein und ich esse weiter für zwei, ohne zu merken, dass ich für zwei esse. Das passiert mir gerade oder ist mir in den letzten zwei Jahren passiert. Was die Forscher jetzt gemacht haben, ist, die haben den Tieren fettreiches Futter verabreicht, haben sich dann das Mikrobiom angeguckt, haben sie dann eine Diät machen lassen, haben sich das Mikrobiom angeguckt, haben ihnen dann normales Essen gegeben, die Mäuse sind wieder fett geworden und haben dabei festgestellt, dass das Mikrobiom der übergewichtigen Maus bis zu sechs Monate unverändert geblieben ist. Das heißt, deine Darmbakterien haben sich gemerkt, auf welche Weise sie deine Nahrung der Verdauung zuführen müssen. Okay. Das heißt, es kann gut sein, ist halt Mausmodell, aber das ist ja doch recht aussagekräftig für den menschlichen Organismus. Es kann gut sein, dass der Jojo-Effekt nicht nur ein Verhaltensphänomen ist, sondern tatsächlich auch daher kommt, dass dein Darm auch umlernen muss, also deine Darmbakterien umlernen müssen, wie sie mit der zugeführten Nahrung umzugehen haben. Und sie haben sogar eine mögliche Lösung schon im Angebot, und zwar die Flavonoide. Sieht für die Wissenschaftler so aus, als würden Flavonoide diesen Jojo-Effekt hemmen können. Das heißt, flavonoidreiche Nahrung zu sich nehmen hilft, vor allen Dingen nachdem man abgespeckt hat, stellt sich raus, die ist wiederum in rotem Obst und Gemüse. Ja, das heißt, ja, rotes, also Obst und Gemüse ist halt eh immer eine gute Idee. Aber das fand ich sehr, sehr spannend, dass es da noch andere Effekte gibt als nur das Verhalten. Jetzt muss ich wieder mein scheiß Weltbild ändern. Das ärgert mich. Siehste. Ich hasse das.
So, ich habe jetzt, glaube ich, nur noch deprimierende Nachrichten.
Habe ich auch. Was habe ich denn hier? Trauma, Psychopathie, Angst, Strafandrohung.
Ich habe John Glenn ist gestorben.
Der erste Mann auf dem Mond, von dem nie jemand geredet hat oder so ähnlich, ne?
Nein, John Glenn war nicht der erste Mann auf dem Mond. Er war halt einfach einer er war nicht mal der erste Amerikaner im All, aber er war der erste, der die Erde in einem Raumschiff umrundet hat.
Ah, ja.
Und dann war Politiker, war der älteste Mensch, der im All war. Also der hat mit 77 Jahren war er der älteste Astronaut, der ins All geflogen ist.
Was ja schon mal sehr bemerkenswert ist, weil der erste Mensch, der die Erde in einem Raumschiff umrundet hat, den schickst du eigentlich nicht wieder in den Weltraum, weil es sehr gefährlich ist, in den Weltraum zu fliegen.
Ja, aber
und es halt sein kann, dass du dir dann da irgendwie so dein PR-Objekt zerschrotest versehentlich.
Ja, ich meine, John Glenn war auch, da gab's ja die sieben, es gab, also John Glenn war einer von den Original Seven, also einer von den allerersten sieben amerikanischen Astronauten, die es überhaupt gab, bevor sie es gegründet haben, ja. Und der ist jetzt, der war 95 Jahre, also das ist jetzt, da kann man auch schon mal sterben im Alter, aber trotzdem ist es halt, trotzdem ist es halt nicht. Und ja, und dann, wenn wir gleich schon dabei sind, hier Buzz Aldrin liegt im Krankenhaus.
Was hat er denn? Alter.
Naja, der war der zweite Mann auf dem Mond und der erste Mondlandeastronaut, der einen Mondlandungsleuger auf die Nase gegeben hat.
Ah, genau.
Das ist ein cooles Video. Das ist immer wieder schön zu sehen, dieses Video. Aber der ist auch schon 86, also das wissen jetzt langsam da, dass halt irgendwie irgendwann wird es soweit sein, dass alle Menschen, die auf dem Mond waren, tot sind. Dann wird es wieder so sein wie in den Jahrtausenden zuvor, dass alle Menschen, die auf der Erde leben, die Erde nie verlassen haben.
Obwohl, wer weiß, ob die Türken da nicht. Ich habe das fand ich irgendwie ganz lustig, flog so eine Meldung rum, dass die Türken jetzt einen Satelliten ins Weltall geschossen hätten. Ja gut, also nicht selber hochgeschossen, das wird wahrscheinlich auch irgendwie eine ESA-Mission gewesen sein.
Ja, also. Auch Österreich hat Satelliten.
Ja, aber das, ich finde das halt immer so, man erkennt das so, die Weltraumdinger, ne? So, ja, die USA, China, Japan, also vielleicht noch, Europa, aber dann so, ja, Österreich hat einen eigenen Satelliten, ist der aus Käse? Weißt du, das ist so, es gibt halt so Länder, das ist ganz witzig, man neigt ja doch zu Vorurteilen, und es gibt halt so Länder, denen traut man bestimmte Dinge nicht zu.
Ja, aber es gibt so eine Wikipedia-Liste, glaube ich, da habe ich glaube ich, fast jedes Land schon, Satelliten hat zumindest jedes Land. Ich meine, die brauchst du nur bauen und irgendeinem Typen in die Hand drücken, der eine Rakete hat. Also eine Organisation in die Hand drücken. Die
ja, Satelliten eigentlich hat. Brauchst du ja nur genug Geld. Dann kannst du
also die Österreicher schon sind, glaube ich, mit einer indischen Rakete ins All geflogen. Also
die Inder werden jetzt an CERN beteiligt, habe ich auch irgendwo gelesen. Also die
ja, stimmt.
Kommen jetzt da irgendwie in die Partnerschaft. Was ich auch wieder einen sehr interessanten Punkt finde, weil, wie ich eben sagte, man traut halt bestimmten Ländern bestimmte Dinge zu und bestimmte Dinge nicht zu. Ne? Die Deutschen sind super in Maschinenbau, haben leider keine Ahnung von Essen, sowas. Ne? Und Indien war sehr, sehr lange Entwicklungsland, sehr, sehr lange Schwellen. Das ist, glaube ich, immer noch ein Schwellenland. Aber die sind halt mittlerweile, und das finde ich so faszinierend daran, die sind mittlerweile in der Forschung so weit, dass sie sich einfach mal an CERN beteiligen können.
Ja, klar.
Das finde ich, total klasse. Das ist genauso dieses, wie ich merke einfach schon in unserer Sendung hier, seit wann machen wir die jetzt? Seit 2 Jahren oder so?
Ungefähr, ja.
Dass ich zunehmend chinesische Wissenschaftler, also chinesische Publikationen mitbekomme, die interessantes Zeug geforscht haben. Von der chinesischen Wissenschaft hat man vor 10 Jahren oder 15 Jahren nichts gehört. Außer TCM, aber das ist ja jetzt dann doch wieder was anderes.
Also Neil Armstrong auf jeden Fall war, um es mal abzuschließen, war am Südpol, ja, und war der älteste Mensch am Südpol auch noch dazu. Also der ist ja nicht zu Fuß hingelaufen, der ist da hingeflogen worden, immerhin 86 Jahre alt, aber war halt dort und hat dann Probleme mit der Lunge und liegt jetzt gerade noch in Neuseeland im Krankenhaus. Aber auf dem Foto schaut er zumindest schon wieder ganz gut rein. Also vielleicht gibt's noch ein bisschen länger was gut wäre. Aber wie gesagt, ja, also das könnte nicht schaden, mal wieder
zum Mond zu fliegen.
Genau.
Das könnte sowieso nicht schaden, aber wem sagt man das?
Ja.
Der NASA.
Den Indern und die Chinesen offensichtlich.
Ja, wahrscheinlich. Die werden irgendwann, also wenn Trump tatsächlich da sein ganzes komisches Sparzeugs fährt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Chinesen und die Inder dann irgendwann in den USA auch mal im Weltraum den Rang ablaufen.
Ja, das hat man irgendwie, Neil Tyson hat das mal in einem Podcast gesagt, der gemeint irgendwie, wenn man das amerikanische Raumfahrtprogramm oder wenn man will, dass die Amerikaner zum Mars fliegen, dann müsste man sich nur irgendwie ein paar Diplomaten holen und die dazu bringen, irgendwie einfach so gefakte Meldungen hier, dass die Chinesen planen, eine bemannte Mission zum Mars und so weiter irgendwie rüberspielen lassen oder sowas und dann bumm, das gemeint irgendwie 3 Monate später sind die Amerikaner am Mars, hat er gemeint. So schnell wird es nicht gehen, aber ja, vielleicht ist es aber, wie gesagt, ich glaube, was Trump hat ja, glaube ich, keine der Hinsicht schon, er will ja quasi.
Ich glaube, Geld der will für, mehr Raumfahrt und weniger, er will halt mehr, weniger will, Erdbeobachtung. Ne?
Genau, also weil die Erdbeobachtung ist ja nur für den Klimawandel, den die Chinesen erfunden haben.
Ja, um die amerikanische Wirtschaft zu schädigen.
Und der hat diesen ja, wir müssen halt irgendwie mehr, wir müssen zu allen anderen Himmelskörpern hinfliegen und halt da halt irgendwie die halt quasi so die amerikanische Flagge aufpflanzen oder sowas. Ich glaube, das ist seine Motivation, dass halt irgendwie die USA da halt irgendwie rausfliegt und irgendwie den ganzen Rest im Sonnensystem irgendwie abklappert und die Erde halt irgendwie ignoriert, was ja blöd ist, aber gucken wir mal, also ich habe es immer noch nicht ganz verinnerlicht, dass da jetzt dieser Typ da in den USA
ja, sitzt. Das ist immer noch was Bizarres. Ich ziehe mich auch momentan einfach auf die Position zurück, dass ich sage, ich warte jetzt erstmal ab, was passiert, wenn er wirklich Präsident ist, weil verhindern kann ich eh nichts und von daher kümmere ich mich lieber um andere Sachen. Beispielsweise darum, dass chinesische Wissenschaftler herausgefunden haben, dass der Schlaf nicht gut für traumatische Erlebnisse ist. Was ja passiert, wenn wir schlafen, ist, dass Erinnerungen übers Gehirn verteilt werden. Ne? Also wenn wir schlafen, werden die Erinnerungen, die wir tagsüber gesammelt haben, die werden dann ordentlich abgespeichert und in die Schubladen gepackt. Jetzt ist das eigentlich eine gute Sache. Ja? Denn wenn ich was gelernt habe und dann schlafen gehe, bleibt es besser hängen. Bei negativen Erlebnissen passiert das allerdings auch. Das heißt, wenn ich ein traumatisches Erlebnis hatte und relativ zeitig danach schlafen gehe, brennt sich dieses traumatische Erlebnis tiefer in mein Hirn ein und wird mich darum natürlich auch dann stärker beeinflussen in meinem Alltag, weil Erinnerungen ja dazu da sind, mich in meinem Alltag zu beeinflussen, beziehungsweise meine Einstellungen zu
Aber man definieren. Kann jetzt nicht ewig lang munter bleiben, das ist dann auch wieder.
Man kann nicht ewig lang munter bleiben, aber was man vermeiden kann, ist zum Beispiel, weiß ich nicht, Streit mit dem Partner. Das ist so ein Klassiker. Ich habe irgendwann mal gelernt, man sollte nicht im Streit schlafen gehen. Sondern man sollte sich versöhnen, bevor man pennen geht. Und das deutet darauf hin, dass es eine gute Idee ist, weil wenn du im Streit schlafen gehst, brennt sich dieser Streit ein bisschen tiefer ein. Ich kenne das auch, also so aus eigener Anschauung. Wenn mich irgendetwas besonders stark aufregt, träume ich eher davon, als wenn mich irgendwas, ja, als wäre noch mal Zeit dazwischen vergangen. Also wenn ich irgendwie kurz vorm Einschlafen irgendwas lese, was mich aufregt, träume ich davon. Und jetzt schlagen die vor, die Wissenschaftler, was ich eine interessante Idee finde, Schlafentzug nach traumatischen Erlebnissen, also nach traumatischen Erlebnissen Schlafentzug zu verordnen, sodass diese Erinnerungen an das traumatische Erlebnis nicht so gut konsolidiert werden können, wie sie es könnten, wenn du schlafen würdest. Weil nämlich während du wach bist, sind die Verdrängungsmechanismen, die du hast, weitaus stärker. Also dann kann dein Gehirn besser Zeug wegdrängen.
Ja. War da irgendwie Studien dazu? Gab es noch nicht oder sowas?
Studien zum Schlafentzug nicht. Nee, ja, das waren tatsächlich, das waren so MRT-Untersuchungen, wo sie sich angeguckt haben, wo wird es hinverteilt, was ist aktiv, was ist bei Verdrängung aktiv, was ist bei Erinnerung aktiv und so.
Weil ob das wirklich funktioniert, dann müsste man irgendwie so psychologische Studien machen.
Und ja, natürlich.
Therapie tatsächlich gucken, ob das auch wirklich was bringt. Oder ob dann die alle einfach noch schlechter drauf sind, weil sie nicht schlafen können.
Naja, ja, ich glaube nicht, dass man da jetzt wochenlangen Schlafentzug, also ich glaube jetzt nicht im Sinne von Waterboarding oder sowas, das schließe ich jetzt eher aus. Psychopathen hatte ich noch. Psychopathen ist auch interessant. Psychopathen sind Leute, die als selbstsüchtig, berechnend, empathielos und so gefühlskalt halt gelten. Ne? Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, Psychopathen kennen Reue.
Ja.
Also die können Entscheidungen bereuen. Haben aber auch gleichzeitig festgestellt, die können zwar bereuen, ist denen aber egal. Die machen halt trotzdem so weiter, wie sie vorher falsch gehandelt haben.
Ja, aber Reue, ich will gerade wieder an Reue definiert, weil es ist ja gerade irgendwie, dass es eben nicht egal ist.
Ja, ja, eben, also die können das intellektuell erfassen, aber nicht in Handeln übersetzen. Was sie gemacht haben, ist, sie haben den Probanden so Glücksräder hingestellt, an denen konnte man unterschiedliche Punktzahlen gewinnen oder verlieren. In jeder Runde mussten sich die Probanden für eins der Glücksräder entscheiden. Und in der nächsten Runde durften sie sich neu entscheiden, nachdem sie gesehen hatten, welches Ergebnis das andere Rad vorher gemacht hat. Ja? Mhm. Also sie haben halt gesehen, okay, bei einem anderen Rad kriege ich viel mehr Punkte. Und die Psychopathen haben halt weiter das alte Rad genommen. Und die normalen Menschen, also die, das guckst ja dann also auch, guckst halt nach psychopathischen Wesenszügen im Grunde. Mhm. Und die Leute, die man nicht als Psychopathen einsortieren konnte, die haben sich halt dann auch fürs andere Rad entschieden. Haben gesagt, nee, Moment mal, da drüben kann ich viel mehr Punkte machen, dann probiere ich das doch jetzt erstmal aus. Und die Psychopathen haben immer nur, nee, ich habe gesagt, das ist so, dann ist das so. Das fand ich auch irgendwie ganz lustig. Österreichische Wissenschaftler habe ich auch noch mitgebracht.
Ja, bitte, bitte.
Österreichische Wissenschaftler haben festgestellt, dass moralisches Handeln im Wesentlichen durch Strafandrohung ausgelöst wird und nicht durch Aufklärung. 700 Probanden haben sie genommen, die haben Geld gekriegt und konnten entscheiden, ob sie das für UNICEF für Masernimpfstoffe spenden oder selbst behalten. Was ich schon mal irgendwie... könnten wir noch mal gucken, ob der Studienleiter vielleicht psychopathische Züge hat. Die haben echtes Geld gekriegt und die Spenden sind auch echt an UNICEF gegangen, hinterher mit Spendenquittungen belegt, waren interessanterweise wieder Ökonomen, die diese Forschung gemacht haben, und haben sich angeguckt, ob die Menschen moralischer handeln, also weniger Geld behalten, wenn sie darüber aufgeklärt werden, was Masern anrichten können, oder ob sie mehr Geld spenden, wenn ihnen zur Strafe Geld weggenommen wird, wenn sie es behalten wollen. Ja, stellt sich raus, Aufklärung hatte keine Wirkung. Bestrafung schon. Also wenn du gesagt hast, okay, wenn du nicht alles spendest, nehme ich dir 100 weg, hat dazu geführt, dass sie alles gespendet haben. Das finde ich schon auch ein bisschen seltsam. Interessant auch dabei. Das
ist deprimierend irgendwie ein bisschen auch.
Ja klar, absolut deprimierend. Also weil man denkt ja immer, ja, Aufklärung hilft, vielleicht hilft die gar nicht. Ja. Interessant auch, dass wenn sie anonym, warte mal, jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen. Es gab nochmal einen Unterschied, ob sie anonym oder unter ihrem Namen aufgetreten sind, aber da bitte ich jetzt darum, in den Shownotes mal in den Link zu gucken, das habe ich mir nicht rausnotiert. Noch mehr?
Ja, also ein paar Minuten Zeit haben wir noch.
Okay, dann zwei habe ich noch hier. Mhm. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass wir beim Einatmen durch die Nase Angst schneller erkennen können und uns besser an Dinge erinnern.
Eigene Angst oder andere Angst?
Ja, andere Angst.
Okay.
Also die Nase, Nasenempathie sozusagen. 60 Probanden in schneller Abfolge Fotos von Gesichtern gezeigt, die Überraschung oder Angst ausgedrückt haben. Und während die Teilnehmer mussten dann die Gesichter so schnell wie möglich richtig zuordnen, also die richtige Emotion zuordnen. Dabei wurde die Atmung aufgezeichnet. Und dann haben sie halt so ein, hier, erinner dich an Objekte, die an dir vorbeifahren, Test gemacht. Haben sich dabei dann die Amygdala und den Hippocampus angeguckt. Also Hippocampus ist für Erinnerung, Amygdala ist für Empathie, also Emotionen zuordnen. Und sie haben dann gemessen bei der Atmung, dass die Probanden ängstliche Gesichter schneller erkannt haben, wenn sie das Foto während des Einatmens gesehen haben.
Okay.
Überraschte Gesichter waren, egal ob ein- oder ausatmen, gleich schnell erkannt. Und an die gezeigten Objekte haben sie sich auch besser erinnert, wenn sie die beim Einatmen angeguckt haben. Und der Effekt funktioniert nur, wenn die durch die Nase einatmen. And don't ask me why. Ich habe keine Ahnung.
Okay, gut, dann frage ich das nicht. Hätte ich gerne.
Also, da kann man sich jetzt seine Theorien ausdenken. Also weiß ich nicht. Vielleicht, weil die Nase dichter an der Amygdala. Keine Ahnung. Weil der Luftstrom eher übers Hirn kitzelt oder so. Wer weiß. Und jetzt die gute Nachricht am Ende.
Ja.
Ab Montag, also wir zeichnen auf am Freitag, dem 9. Dezember. Am Montag, dem, das ist dann der 13. Dezember.
Nein, der 12., wo die Science-Buster Show in Wien stattfindet. Es gibt noch Karten.
Genau, also ein Tag nach der Science-Buster-Show, die in Wien stattfindet, für die es noch Karten gibt, die am 12. in Wien stattfindet, was am Sonntag ist, am Montag.
Am Montag ist das.
Am Montag.
Der Montag ist der 12., der Dienstag der 13.
Ach so, dann ist das am Montag. Ja, das ist doch super, da könnt ihr ein bisschen länger machen, denn am Montag, ab Montag werden die Abende wieder länger. Ja, ja. Eigentlich ist ja, sagt man ja, am Winteranfang, 21., da wird es dann abends länger hell wieder. Stimmt nicht ganz, weil nämlich die Erde nicht rund ist und auch nicht rund läuft, so gar nicht.
Genau.
Und die Erdachse sowieso nicht gerade steht, also alles, eigentlich ist alles kaputt. Ja. Eigentlich ist alles kaputt und darum werden ab Montag die Abende schon wieder länger. Das Problem ist, die Morgende werden immer noch kürzer. Also es wird später dunkel. aber leider auch weiterhin später hell, dass es früher wieder hell wird, das geht bis zum 30. Dezember. Also zu Silvester wird's dann auch, werden dann auch die Morgen wieder früher hell.
Ja. Genau, so ist das mit der Astronomie.
Ja, so ist das mit der Astronomie, genau. Das wäre auch so eine Frage. Ab wann werden eigentlich die Tage wieder länger? Das ist aber tatsächlich interessant. Ab wann werden denn die Tage dann wieder länger? Weil man muss das ja jetzt gegeneinander rechnen, ne?
Also Tage, es geht quasi um den lichten Tag.
Genau,
also
um den lichten Tag, genau.
Das ändert sich halt irgendwie ständig. Also das ist halt, müssen wir jetzt mal gucken, wir haben jetzt quasi Wintersonnenwende gehabt, jetzt haben wir dann Tag- und Nachtgleiche im Frühjahr und nach der Tag- und Nachtgleiche sollten sie wieder länger werden, aber wieder halt plus minus diesen ganzen diversen Variationen, die durch das Unrundlaufen der Erde eingetun werden. Das müsste ich jetzt irgendwie nachgucken.
Man müsste es halt, ja, genau, aber ja, nee, nachgucken ist ja doof.
Ja, aber es wird irgendwie, also auf jeden Fall, also, es dauert noch ein bisschen, also irgendwann im Frühjahr.
Ja, und wärmer wird's dann frühestens im April, es sei denn, man wohnt nicht in Berlin, weil da wird's dann früher wieder wärmer, was ich auch nochmal für ein sehr unangenehmes, interessantes meteorologisches Phänomen halte, vielleicht aber auch nur meine selektive Wahrnehmung ist. Zum Schluss hätte ich noch eine Frage.
Ja.
Wann ist eigentlich die nächste Science-Buster-Show?
Am 12. Dezember in Wien im Stadtsaal in der Marie-Hilfer-Straße.
Gibt's da denn noch Karten?
Ein paar Karten könnt ihr noch auf der Homepage des Stadtsaals erstehen.
Das war die Wissenschaft. Vielen Dank, Florian.
Vielen Dank, Holger.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.